Und jetzt habe ich etwas andere Musik.
In der Mokka-Milch-Eisbar hat sie mich gesehen. In der Mokka-Milch-Eisbar, da ist es geschehen. In der
Mokka-Milch-Eisbar. Die Mokka-Milch-Eisbar. Schlager aus der DDR von Thomas Natschinski und seiner Gruppe. Musik, die auch oft in der berühmten DDR-Schlager-Fernsehsendung Ein Kessel Buntes zu sehen war. Und jetzt kommt genau dieser Sound, diese Inszenierung von damals, das Gefühl von DDR-Musiktheater, wieder auf die große Bühne in Berlin bei der Revue Mokka-Hits und Milchbarträume, hat am Sonntag Premiere in der Komischen Oper. Wir übertragen auch live hier auf Radio 3 und bei mir ist jetzt der Macher und Ideengeber, der Regisseur und Schauspieler und Romanautor und Musikliebhaber Axel Ranisch zu Gast. Herzlich willkommen, Herr Ranisch.
Guten Morgen, grüße Sie.
Erstmal, was ist denn genau die Idee dieser Revue? Das klingt nach Schlager, das klingt DDR-Nostalgie. Was reizt Sie daran?
Na, alles Mögliche. Ne? Wir haben vor 2 Jahren Messeschlager Gisela auf die Bühne gebracht. Das war in diesem Zirkuszelt vorm Roten Rathaus. Und das sollte ja eigentlich weitergehen. Also es gibt in der DDR diese Rubrik heiteres Musiktheater. Also eine Mischung aus Musical, Operette, Revue, alles was dazu passt. Weil man sich natürlich die Rechte vom Broadway nicht immer leisten konnte. Weil man auch eigene Sachen spielen wollte. Und es wurden unwahrscheinlich viele Werke in Auftrag gegeben. Und da haben wir angefangen mit Messeschlager Gisela und überlegt, was kommt als nächstes in dieses Zelt. Das Zelt ist dann leider Opfer der Sparmaßnahmen geworden. Wir hatten schon uns ein Musical rausgesucht von Gerd Natschinski, Terzett. Das wäre super im Zelt gewesen. Dann war klar, wir müssen was machen für die große Bühne des Schillertheaters und da war Terzett einfach zu klein als Kammerspiel, kaum Chor und das ist natürlich schade, weil die Komische Oper hat den tollsten Chor der Welt. Wir haben aber, mein Dirigent und musikalischer Leiter Adam Bensby und ich, bei der Beschäftigung mit diesen Stücken des heiteren Musiktheaters uns immer wieder unsere Lieblingslieder vorgespielt, vorgesungen, denen wir aufgewachsen sind. Also Adam ist eigentlich Amerikaner aus Kalifornien, ist aber 84 nach Deutschland gekommen, hat sich in der DDR sofort beim ersten Besuch verliebt und hatte dann einen Freund in der DDR und hat dadurch einen wahnsinnigen Zugang dazu. Ja, der ist 2, 3 Jahre älter als ich. Ich bin ja erst Jahrgang 83. Aber natürlich in meiner Kindheit hat Manfred Krug, Gabi Rückert, das hat alles eine riesengroße Rolle gespielt. Ja. Traumzauberbaum, Reinhard Lacomi, das ist natürlich irgendwie der Soundtrack meiner Kindheit. Und das haben wir uns immer hin und her geworfen und gemerkt, okay, es gibt wirklich sehr unterschiedliche Musik in 4 Dekaden DDR. Und am schönsten wäre es, wenn wir uns jetzt allererstmals eine Revue vornehmen und das alles zusammenpacken.
Alle Musik da auf die Bühne bringen. Und es ist schon noch inspiriert von Ein Kessel Buntes, oder? Diese Fernsehsendung?
Das war unsere Schablone. Wir haben eine Showbühne und wir haben Gesang, Tanz und Kabarett. Und das ist diese Mischung.
Wir können ja mal kurz reinhören, wie Ein Kessel Buntes damals klang.
Der Cottbusser Kessel, kredenzt Cottbusser Kennern und Kistenguckern, kunterbunt, Kunst. Kortlang, Komik, kaum Kokolores, kaum kalten Kaffee, erste Kesselgäste können kommen. Das war also mit dem Buchstaben K.
Ja, schön, wie er da auch lacht. Also das ist natürlich auch Humor, die da drin steckt. Was war denn so besonders an dieser Sendung, dass Sie sagen, das ist quasi ein bisschen auch die Grundlage Ihrer Revue?
Naja, die Mischung tatsächlich. Also weil die ersten, ich weiß nicht, 10, 12 Jahre oder so, die es den Kessel Buntes gab, wurde der moderiert von 3 Kabarettisten, die 3 Dialektiker, die also nicht nur Dialektik auf die Bühne gebracht haben, sondern auch Dialekt. Die kamen aus Norddeutschland, Sachsen und Berlin. Okay. Und die haben halt natürlich jetzt keine extrem scharfen Witze, aber doch Kabarett gemacht und so durch den Abend geführt. Und tatsächlich war das wie so eine Art Ventil. Man hat sich irgendwie gefreut, wenn da freche Texte gebracht worden sind und wenn mal über Mangelwirtschaft und diese Dinge gesprochen wurde. Das ist das Kabarett-Element. Dann natürlich, das wurde dann mit den Jahren immer mehr, dass Leute aus dem Westen eingeladen wurden, um dort zu singen. Also Größen, Katja Epstein war regelmäßig da aus der BRD, aber es wurden auch Gäste aus den USA eingeladen. Natürlich aus der Sowjetunion und aus der CSSR, überhaupt gar keine Frage. Aber eben auch Bonnie M. oder Albano und Romina Power. Und darauf hat man dann natürlich gewartet. Und dann gab es das legendäre Fernsehballett, die also wirklich sehr aufwendig getanzt haben und beeindruckend viel Raum auch bekommen haben in dieser Show. Und daraus etwas zu kreieren, nun wird es bei uns keinen Kessel in dem Sinne geben. Der Abend ist nicht durchmoderiert. Das ist nicht irgendwie, der spielt nicht an einem Kessel Buntes, sondern wir machen eine Reise durch 40 Jahre DDR. Wir fangen in der Nachkriegszeit an mit dem Aufbau der Stadt und beschäftigen uns dann auch mit allen Widersprüchen und Konflikten und Machtdemonstrationen, Gewalt, diese Dinge gibt
es. Also schon eine Geschichte auch, die Sie erzählen sozusagen.
Ja, naja, eine deutsch-deutsche Geschichte, eine Berliner Geschichte, eine Teilungsgeschichte.
Das ist interessant, weil man könnte ja denken, wenn man das so hört, irgendwie Mokka-Hits und Milchbarträume, dann hört man diese Musik, hat was von Nostalgie oder so. Mhm. So wie Sie jetzt beschreiben, ist es natürlich mehr als Nostalgie.
Ich glaube, es ist deutlich mehr, ja.
Ja,
also
genau.
Es ist ein Abend, der zwischendurch auch immer wieder hart wird. Und das Interessante ist, das sind die, die Reibungen, die da passieren. Also nur ein Beispiel, wenn Karel Gott 1968 singt, einmal um die ganze Welt und die Taschen voller Geld, in einem, also auf Deutsch, in einem Land, in dem natürlich Reisen schwierig war, und in einem Jahr, in dem in Prag der Prager Frühling niedergeschlagen wird, dann sind das Dinge, die da gleichzeitig passieren und die versuchen wir dann auch gleichzeitig auf die Bühne zu bringen. Mhm. Die Idee des Abends ist, sich niemals über das jeweilige Stück lustig zu machen, weil das so wahnsinnig einfach wäre. Mhm. Aber die Kontraste, die Amplituden groß zu machen und die Kontraste aneinander knallen zu lassen und die Menschen immer wertschätzend zu behandeln, die in diesem System und in diesem Land gelebt haben, aber nicht das politische System selbst.
Das sind ja viele Kontraste dann auch. Ja. Natürlich, diese Musik ist, ne, das geht natürlich auch ganz viel um Spaß und Freude.
Ja, und das wird man auch haben. Also wir hatten ja gestern das erste Mal Publikum im Saal in der Orchesterhauptprobe, nicht viel, also so tatsächlich so ein bisschen Testpublikum und so. Und das ist dann schon immer toll an den Stellen, an denen sich dann die Spannung auch wieder entlädt, wo die Leute dann einfach unwahrscheinlich dankbar sind und aufatmen. Und gleichzeitig ist es toll, auch Spannungsmomente zu haben. Und natürlich ist es eine Katastrophe, wenn diese Mauer gebaut wird. Und die spielt natürlich auch in unserer Inszenierung eine Rolle.
Mhm. Klingt schon auch so, als wollten Sie auch vielleicht eine eigene Geschichte zur DDR erzählen? Sie haben ja auch gesagt, man kann auch was lernen über den Osten nochmal.
Also es geht ja nicht anders als subjektiv. Die Auswahl der Musik ist von Adam Bensby und mir gemacht. So, wir haben diesen Abend gebaut und wir wollten ihn zeitlich chronologisch, aber natürlich auch so, dass die Lieder perfekt zu unseren Sängern und Sängerinnen passen, zu unseren Schauspielern. Und da werden jedem, der in dem Abend drin sitzt, werden Lieder fehlen. Das ist überhaupt gar keine Frage, weil jeder seinen eigenen Soundtrack, seine eigene Revue zusammenstellen würde. Und trotzdem ist der Versuch, Erinnerungs- und Denkräume aufzumachen, sodass jeder in der Musik die Möglichkeit hat, über die eigene Perspektive auf das nachzudenken, was da auf der Bühne passiert. Ja.
Also eine DDR-Musikrevue und auch eine deutsch-deutsche Geschichte, die da auf eine ganz eigene Weise erzählt wird.
Ja, und hoffentlich zum Weinen und zum Lachen.
Ja, klingt so. Mokka-Hits und Milchbarträume, so heißt dieser Abend. Am Sonntag ist Premiere, 19 Uhr. Wir übertragen auch live hier auf Radio 3 das Ganze. Und wir sprechen auch gleich weiter mit Axel Ranisch, der ja auch noch viele andere Dinge macht und inszeniert. Filme, Kinderfernsehen, wie sich da so eine DDR-Revue einfügt. Das hören wir gleich weiter hier. Ich habe hier Axel Ranisch zu Gast, den Regisseur, der zusammen mit dem musikalischen Leiter der Komischen Oper in Berlin, Adam Bensby, diesen DDR-Musikrevue-Abend und auch deutsch-deutsche Geschichte-Abend inszeniert hat. Mokka-Hits und Milchbarträume. Am Sonntag ist Premiere, haben wir gerade drüber gesprochen. Sie arbeiten ja unheimlich vielfältig, Herr Ranisch. Sie sind Filmregisseur, Schauspieler, Sie schreiben Romane und machen dann eben auch noch DDR-Revue-Theater. Ähnelt sich das alles, wenn Sie sagen, gibt es da eine Ähnlichkeit zwischen so einem Film zu inszenieren und dann so einem Abend zu inszenieren? Oder ist das ganz anderes?
Naja, nun ist der Abend in diesem Fall ja ein selbstgebauter von Adam Bensby und mir. Und das hat ja dann schon sehr viel Ähnlichkeit mit dem, was wir im Film auch machen. Er hat auch schnelle Schnitte. Ja, es gibt so Schlaglichter und Schatten, die aneinander knallen, wie Szenen, die schnell geschnitten sind in einem Film auch. Und es gibt natürlich die Musik auch immer als Grundlage und die gibt ja eine Form vor, eine Form, wie ich sie im Film auch habe, wenn ich dem Ganzen eine Form gebe und schneiden kann. Ich finde immer, dass Musiktheater und Film für mich näher beieinander liegen als Film und Schauspiel.
Ah, okay. Ja. Also selber schauspielen, meinen Sie?
Nee, ich meine auch Schauspiel auf der Theaterbühne.
Wenn Sie ein Schauspielstück inszenieren.
Genau, richtig.
Ja, das okay, ist zum wieso? Beispiel, weil da geht es doch auch darum, darstellende Figuren zu inszenieren.
Ja, aber der Rhythmus liegt nicht mehr in meiner Hand.
Aber wenn Sie den inszenieren, dann liegt er doch in Ihrer Hand.
Nee, Man ist ja, man steht ja nicht selbst auf der Bühne. Das überlässt man ja den großartigen Kollegen, die dann auf der Bühne stehen und den Abend zu verantworten haben.
Ja.
Man kann gar nichts machen. Man ist ihnen komplett ausgeliefert, sitzt im Publikum und zittert. Mal gucken, was sie sich jetzt vorgenommen
haben.
Ist
ja interessant.
So. Und tatsächlich gibt die Musik ja ein Stück weit eine rhythmische Form vor, wo man sich zumindest als Regisseur darauf verlassen kann, okay, da werden sie jetzt den Rhythmus nicht verlassen.
Okay. Das ist ja interessant. Das ist dann quasi wie der Schnitt, den sie dann haben, den sie bei einem Schauspielstück dann nicht haben.
Und das wiederherstellbar machen, ja, auf der Theaterbühne, das ist etwas, ich bin es ja gewohnt beim Film, wenn etwas grandios gespielt war, dann schneide ich es in den Film, weil ich habe es ja aufgenommen.
Ja.
Bei der Theaterbühne ist es immer der Prozess, wenn etwas grandios gespielt war, müssen wir herausfinden, wieso
und wie kann
man das wiederherstellen. Ja. Ja, so. Und das gelingt dann einfach nicht immer. Und das ist wirklich ein anderer Arbeitsvorgang. Jetzt habe ich keinen...
Doch, wir hören Sie weiter heran. Ah, da ist nur der Kopf.
Das ist ein anderer Arbeitsvorgang als beim Film einfach. Ja.
Dann wissen wir jetzt, warum Sie Musiktheater gerne inszenieren. Ich habe mich gefragt, wie sich das denn einfügt in Ihren Arbeitsalltag. Also wenn Sie so viele verschiedene Sachen machen, die anderen Sachen müssen ja dann alle pausieren wahrscheinlich, solange Sie so eine Revue
machen. Ja, es ist nicht einfach, weil tatsächlich auch Musiktheateranfragen immer sehr weit im Voraus sind. Und dann weiß ich, okay, ich mache jetzt in 3 Jahren dort und dort das und das. Aber Filme sind sehr viel spontaner. Also die fliegen einem manchmal 2 Monate vor Drehbeginn um die Ohren, weil die Finanzierung nicht steht oder so.
Okay.
Und man muss wahnsinnig flexibel sein.
Ja.
Und dann kann man zum Beispiel nicht ins nächste Jahr schieben, weil da schon eine Operninszenierung liegt oder so. Das ist nicht einfach. Ich versuche das so zu handhaben, dass ich möglichst im Winter Operninszenierungen mache.
Okay.
Damit ich im Sommer drehen kann. Weil ich will auf keinen Fall auf eins von beiden verzichten. Ich liebe beides extrem. Ich mache natürlich immer das am liebsten, was ich gerade mache.
Ja.
Aber ich erfrische mich jedes Mal. Ne? Wenn ich eine Oper inszeniere, dann mit dem Theater der Abstraktion, auch dem Wissen, dass die Leute in den Saal kommen und bereit sind für Abstraktion, was sie beim Film eher nicht sind. Da wollen sie Naturalismus und es erfrischt mich jedes Mal wieder.
Ja, das ist interessant, weil als Sie gerade von Mokka zum Milchpatron erzählt haben, dachte ich, naja, das ist jetzt gerade Ihre große Leidenschaft natürlich. Aber können Sie sagen, dass es da so irgendwas gibt, was Ihr Schwerpunkt dann ist? Also mit all dem Schreiben und Inszenieren für die Bühne, Oper, Film, Schauspiel.
Naja, Geschichten erzählen. Am Ende des Tages ist es einfach Geschichten erzählen und zwar egal in welchem Format. Und bei Mokkamilch ist es jetzt so, dass für mich die Beschäftigung mit dem Land, in das ich geboren wurde, aber nie gelebt, geliebt, gearbeitet habe, gar nicht weiß, wie es war, in diesem Land gelebt zu haben, das ist wie eine Art Spurensuche. Und ich meine, ich bin von wundervollen Menschen aufgezogen worden, die meine Eltern sind. und die sind Jahrgang 45 und 46 und die haben quasi die ganze Zeit in der DDR gelebt. Und irgendwie will ich dem näher kommen. Ich will herausfinden, was das ist, wie sich das angefühlt hat, was die Zwänge und die Freiheiten waren, was Alltag war, was das bedeutet hat, in dieser Diktatur zu leben. Also das ist ein Thema.
Ja.
Dem muss ich mich stellen, qua Existenz, weil das in meiner DNA drin ist.
Und dann mit allen Teilen. Das ist ja nochmal der zweite Schritt. Nicht nur sich selbst damit befassen, sondern das dann auf die Bühne bringen.
Ja, und im besten Fall ist es halt immer irgendwie erfüllt von meinem Herz und meinem Bauchgefühl. Ich versuche mich nackig zu machen und da ein Stück Bekenntnis auf die Bühne zu stellen. Und dann ist man natürlich auch angreifbar, keine Frage.
Klar.
Aber anders kann ich nicht und will ich nicht.
Der Regisseur Axel Ranisch, der jetzt diese DDR-Musikrevue diesen Abend inszeniert hat, zusammen mit Adam Bansui, dem musikalischen Leiter der Komischen Oper, Mokka-Hits und Milchpaarträume. Am Sonntag ist die Uraufführung in der Komischen Oper. Um 19 Uhr geht's los. Es gibt so gut wie keine Karten mehr.
Aber danach gibt es ja noch Vorstellungen.
Danach, genau, es gibt noch, wollte ich gerade sagen, danach gibt es noch weitere Vorstellungen, da kann man hingehen. Aber wir haben ja auch hier Karten verlost für die Uraufführung bei uns hier auf Radio 3.
Cool.
Und wir haben gerade ausgelost und die Gewinnerin, die bekommen von uns Bescheid.
Toll.
Und für alle, die auch bei der Uraufführung dabei sein wollen, aber jetzt eben keine Karten haben, wir übertragen hier auch live auf Radio 3 am Sonntag ab 19 Uhr. Ich sage ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch, Axel Ranisch.
Vielen Dank.